Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend zu später Stunde. Wer schon lange den früheren Bonner und heutigen Berliner Politikbetrieb beobachtet, der wurde heute unweigerlich an 1982 erinnert, als der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ein Papier über einen notwendigen wirtschaftlichen Kurswechsel vorlegte. Ein Papier, das das Ende der damaligen sozialliberalen Koalition einläutete. Am Wochenende nun hat die FDP wieder ein Papier vorgelegt, wieder für eine Wirtschaftswende. 12 Punkte enthält es. Ob es ein Scheidungspapier für die Ampel ist oder werden könnte, dazu gleich mehr. Ebenso hierzu.
Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Das sagte heute eine Oberstaatsanwältin. Schon das allein wäre unerhört. Aber es war nicht irgendeine Oberstaatsanwältin, sondern Anne Brohrhilker, die Staatsanwältin in Deutschland, die sich wohl am meisten hinter die Bestrafung von Steuerbetrügern geklemmt hat, die besonders schlau sein wollten. Die, die sich Steuern, die nur einmal abgeführt wurden, mindestens zweimal erstatten ließen. Cum-Ex hieß die Methode und Anne Brohrhilker hat die Täter jahrelang verfolgt, angeklagt und verurteilen lassen. Aber heute hat sie, völlig frustriert, den Job geschmissen. Wir schauen ferner auf die Ukraine, auf US-Hilfen, die jetzt fließen und europäische Hilfen, die nur versprochen werden und fragen, wie das ankommt in der Ukraine. Zunächst aber nach Hannover und von da nach Berlin. Um 1,5% wird die deutsche Industrieproduktion in diesem Jahr schrumpfen. Das erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm heute auf der Hannover-Messe. Deutschland fällt also weiter zurück. Das ist Fakt. Und damit sind wir in Berlin, wo die Ampel eigentlich dringend gegensteuern müsste. Die FDP hat dazu heute ein Papier vorgelegt. 12 Punkte, die allerdings ziemlich allergische Reaktionen bei SPD und Grünen hervorgerufen haben. Aber Entscheidungspapier, so wie vor 40 Jahren, ist es wohl nicht, berichtet Ann-Kathrin Büsker.
Abschaffung der Rente mit 63, Moratorium für Sozialleistungen, Reform des Bürgergeldes. Das sind drei der Punkte aus dem FDP-Präsidiumsbeschluss. Sie alle betreffen den Kompetenzbereich von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, der heute bei einem Termin in Berlin betont gelassen auf die FDP-Vorschläge reagierte.
Es gilt das Prinzip des Fußballers Bruno Labbadia. Er hat mal gesagt, das darf man nicht hochsterilisieren.
Ganz anders dagegen die Deutung von CSU-Parteichef Markus Söder.
Die jüngsten Beschlüsse der FDP sind nichts anderes, ich sagte es schon, wie eine Scheidungsurkunde. Also wenn man solche Beschlüsse fasst, die das komplette Gegenteil sind von dem, was man beschlossen hat, dann will man raus, dann soll man es auch tun.
FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray reagierte darauf bei der Vorstellung des Präsidiumsbeschlusses am Vormittag ein wenig angefasst.
Das ist nicht Provokation. Ich bin nicht aufgewacht morgens mit dem Ziel, irgendjemanden in diesem Land zu provozieren. Aber es muss ja schon möglich sein, zu erwähnen als politische Partei, was in diesem Land derzeit schiefläuft und was vor allem demnächst geändert werden muss.
Das Präsidium hat dazu am Vormittag die besagten 12 Punkte beschlossen, die seit dem Wochenende die Runde machen. Sie alle sollen einem Ziel dienen, einer
Wirtschaftswende.
Es ist ein Schlagwort, welches Partei und Fraktionsspitze bereits seit einigen Wochen immer wieder nennen und welches auch beim Parteitag an diesem Wochenende diskutiert werden soll.
Letztendlich geht es um die Frage des Wohlstandes in unserem Land. Welche Politik ist notwendig, um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten und vor allem am Ende des Tages den Wohlstand zu mehren? Das sind die zentralen Fragen, die wir uns stellen.
So Generalsekretär Dzirsaray. Die Welt sei eine andere als zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, insbesondere durch die kriegsbedingten Veränderungen. Darauf müsse die Politik reagieren. So habe die FDP zwar das Konzept des Bürgergeldes mit beschlossen, man merke jetzt aber, dass es nicht funktioniere.
Gute Politik bedeutet auch, dass man das eigene Handeln bewertet und die möglichen Defizite, die existieren, auch berücksichtigt und ändert.
Die FDP will Sanktionen für Verweigerer verschärfen. Wer zumutbare Arbeit ohne einen gewichtigen Grund ablehne, solle mit einer sofortigen Leistungskürzung von 30% rechnen müssen. Arbeitsminister Hubertus Heil stellte dazu fest,
wir haben Sanktionen. Es gibt welche, wenn Mittlungspflichten bei Terminversäumnissen zum Beispiel verletzt werden, wenn zumutbare Arbeit abgelehnt wird. Es gibt jetzt nochmal die Nachschärfung für die Totalverweigerer. Aber die Zahlen zeigen auch, dass die Fixierung auf die Sanktionsdebatte vollkommen irregeleitet ist. Wir reden über einen Bruchteil von Menschen, bei denen Sanktionen notwendig sind.
Während Grünen-Co-Chef Omid Nuripur die FDP-Vorschläge nicht bewerten wollte, hatte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil am Morgen im Fernsehsender NTV insbesondere die Rentenvorschläge der FDP zurückgewiesen und insgesamt festgestellt:
Das ist vielleicht sogar mit die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten 2 Jahren in dieser Legislatur haben, dass wir um wirtschaftliche Stärke kämpfen. Aber ich möchte das nicht mit den Konzepten der 90er Jahre tun. Ich möchte das mit einer Wirtschaftspolitik tun, die auf der Höhe der Zeit ist.
Dass sich für die Wirtschaft etwas ändern muss, darüber herrscht in der Ampel Einigkeit. Über das Wie hingegen gehen die Meinungen weiterhin stark auseinander.
Die FDP will die Wirtschaftswende, Ann-Kathrin Büsker berichtete. Und damit zum lauten Paukenschlag von Anne Brohr-Hilker, Deutschlands profilierteste Anklägerin im milliardenschweren Cum-Ex-Skandal, schmeißt die Brocken hin. Einfach so. Knallauffall. Sie geht. Ende Mai ist Schluss. Was die Sache brisant macht, Brohr-Hilker spart bei ihrem Abgang nicht mit Kritik an der Art und Weise, wie hierzulande Finanzkriminelle verfolgt werden. Stattdessen streckt sie die Waffen. Andreas Braun.
Geschätzte 12 Milliarden Euro sollen die Cum-Ex-Geschäfte die Steuerzahler gekostet haben. Banker, Berater und Aktienhändler ließen sich dabei Steuern erstatten, die nie jemand gezahlt hatte. Mehr als 10 Jahre lang hat Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker Cum-Ex-Fälle ermittelt. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es, Kronzeugen zu gewinnen, die über die komplizierten Geschäfte auspackten. Ihre Anklage führte 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil, weitere folgten. Im Interview mit dem WDR sagte Brohr-Hilker zu ihrer Entscheidung:
Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird.
Es gehe oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten, die auf eine schwach aufgestellte Justiz treffen. Außerdem komme es viel zu oft dazu, dass Beschuldigte sich im Rahmen von Vergleichen aus Verfahren rauskaufen könnten. Das befeuere den Eindruck, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Sie als einzelne Staatsanwältin könne daran wenig ändern. In Zukunft wird sie bei der Nichtregierungsorganisation Finanzwende tätig sein, um dort auf eine Verbesserung des Systems hinzuwirken.
Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie wenn ein Arzt entscheidet, nicht mal länger einzelne Kranke zu behandeln, sondern in die Forschung geht, um eine Therapie zu entwickeln. Das Übel quasi an der Wurzel zu fassen.
Die Politik, so Brohr-Hilker weiter, habe 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Wie in einem Hase-und-Igel-Spiel entwickle die Gegenseite ständig neue Modelle. Auf die Frage, ob der Steuerdiebstahl nun gestoppt ist, sagt Anne Brohr-Hilker:
Nee, wir ermitteln auch wegen Nachfolgemodelle. Also von daher bestehen zumindest konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ja sehr ähnliche Formen auch im Bezug mit Doppelerstattungen nach wie vor praktiziert werden.
Grund seien auch fehlende Kontrollen darüber, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehe. Um das Problem zu lösen, spricht sich die Strafverfolgerin für mehr Personal in der Justiz und eine bundesweite zentrale Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aus, die auch Steuervergehen verfolgen sollte.
Also wenn keine Kontrolle passiert durch staatliche Organe, dann greifen die Menschen in die Auslagen. Aber wenn da eine Videokamera über den Äpfeln installiert ist, dann denkt man da dreimal drüber nach, ob man in die Auslagen greift. Also das ist wirklich ein Kontrollproblem.
Trotz ihrer Erfolge blieb Brohr-Hilkers Arbeit auch intern nicht ohne Konflikte. So hatte es im vergangenen Herbst etwa Streit mit dem nordrhein-westfälischen Justizministerium gegeben. Minister Benjamin Limbach plante, Brohr-Hilkers Abteilung aufzuspalten, ihr einen weiteren Hauptabteilungsleiter zur Seite zu stellen. Eine einzelne Führungskraft, so der Minister damals, könne der enormen Aufgabenfülle nicht Rechnung tragen. Außerdem müsse die Leitung der Cum-Ex-Ermittlung durch eine weitere Person abgesichert sein. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei nahm Limbach von den Plänen wieder Abstand. Im Interview äußert sich Brohr-Hilker nun erstmals zu der Auseinandersetzung.
Also ich war über die Pläne, meine Hauptabteilung aufzuspalten, schon sehr überrascht. Ich habe das damals auch nicht als die Unterstützung verstanden, als die es gedacht gewesen sein sollte.
Inzwischen habe es jedoch gute Gespräche gegeben und das Ministerium habe 4 weitere Stellen geschaffen. Grund für ihr Ausscheiden aus der Justiz sei der Streit jedenfalls nicht gewesen.
Deutschlands profilierteste Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brohr-Hilker schmeißt hin, Andreas Braun berichtete. Und damit kommen wir zum Krieg in der Ukraine, der bekanntlich auch ein Informationskrieg ist. Sichtbares Zeichen dafür, Russland hat heute den Fernsehturm in Kharkiv angegriffen. Rebecca Barth.
Eine dunkle Rauchwolke ist zu sehen. Dann stürzt die Spitze des etwa 240 Meter hohen Charkiwer Fernsehturms Richtung Boden. Das zeigen Videos und Fotos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden. Das russische Militär habe ein Objekt der Fernsehinfrastruktur getroffen, gibt Oleh Sinehubov an. Der Chef der regionalen Militärverwaltung ruft die Menschen dazu auf, nur offiziellen Informationsquellen zu trauen. Das digitale Fernsehsignal in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ist unterbrochen, berichten ukrainische Medien. Verletzt wurde bei dem Angriff nach jetzigem Stand niemand. Die Mitarbeiter des Fernsehturms hätten sich nach Behördenangaben im Schutzraum befunden. Es ist nicht der erste Angriff dieser Art. Bereits im März 2022 wurde der Fernsehturm in Charkiw bei einem Angriff beschädigt. Beim Beschuss des Fernsehturms in der Hauptstadt Kiew wurden mehrere Menschen getötet. Und bei ihrem Abzug aus dem südukrainischen Cherson wurde der örtliche Fernsehturm von russischen Truppen gesprengt.
Angriff auf den Fernsehturm in Charkiw, Rebecca Barth berichtete. Möglich war dieser Angriff auch deshalb, weil die ukrainische Luftabwehr geschwächt ist und nicht nur sie. Was auch daran liegt, dass die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine monatelang auf sich warten ließ. Am Samstag dann die Kehrtwende. Das US-Repräsentantenhaus gab 61 Milliarden Dollar frei. Morgen wird der Senat zustimmen. Die Erleichterung darüber ist groß, vor allem in Kiew. Aber ein Dämpfer folgte auf dem Fuße. Die EU muss bei weiteren Ukraine-Hilfen erstmal passen. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Der politische Rückenwind durch die Entscheidung vom Wochenende in Washington war vielen Außenministern deutlich anzuhören. Europa allein ist nicht imstande, den Ukrainern die Unterstützung zu geben, die sie dringend benötigen. Und wer die Weiterungen einer möglichen ukrainischen Niederlage in Betracht zieht, der kann den großen Zusammenhang, in den die Bundesaußenministerin die zusätzliche Milliardenhilfe der Amerikaner einordnete, nachvollziehen.
Nach der wichtigen Abstimmung im US-Kongress haben wir endlich eine Situation erreicht, dass die Herzen der beiden wichtigsten Ukraine-Unterstützer, der Europäer und der Amerikaner, wieder im gleichen Takt schlagen. Das ist nicht nur ein guter und wichtiger Moment für die Ukraine, sondern das ist auch ein wichtiger Moment für die Sicherung der europäischen Friedensordnung.
Diesem Treffer sind wir gerade noch einmal ausgewichen, so sagte es der litauische Außenminister Landsbergis und warnte gleichzeitig, es wird weiter geschossen, wir können uns einen Tag freuen und dann müssen wir uns auf die Kämpfe von morgen vorbereiten.
Many more bullets are on the way, therefore we can be joyous for a day. But we have to be prepared for the battle that is coming tomorrow.
Doch mit der Vorbereitung hapert es. Und das, obwohl man mit der gemeinsamen Sitzung von Außen- und Verteidigungsministern besondere Dringlichkeit vermitteln wollte. An dringenden Appellen mangelt es wahrlich nicht. Nach dem EU-Gipfel, Nachberatungen im G7-Format und Nachdiskussionen im Rahmen der NATO. Jedes Mal heißt es, die Ukraine benötigt dringend zusätzliche Flugabwehrsysteme. Annalena Baerbock sagte es heute so.
Jedes weitere Luftverteidigungssystem rettet Menschenleben in der Ukraine. Und daher ist es so zentral, dass wir alle gemeinsam unsere Ressourcen genau in diesem Bereich bündeln.
Doch auch nach den heutigen Beratungen wurde in der abschließenden Pressekonferenz deutlich, konkrete Entscheidungen sind nicht gefallen. Vor allem werden zusätzliche Systeme vom Typ Patriot benötigt. Kiew spricht von mindestens 7 zusätzlichen Patriots. Deutschland hat 1 der 7 Systeme zugesagt. Spanien und Griechenland etwa verfügen über weitere. Doch auch wenn die Erwartungen an Madrid und Athen hoch sind, öffentlich werden sie von anderen Mitgliedsländern nicht namentlich aufgefordert. Als Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, heute Nachmittag in der Abschlusspressekonferenz zu erkennen gab, dass er keine konkreten Ergebnisse mitzuteilen hatte, konzentrierten sich die Fragen der Journalisten wiederholt auf diesen Aspekt. Warum dauert es so lange, bis gehandelt wird? Gegen Ende sagte Borrell kurz und knapp:
I'm sorry, but they don't have Patriots here in Brussels. The Patriots are in the capital. And it's up to them to take the decisions.
Es tue ihm leid, er habe keine Patriot-Systeme in Brüssel. Die seien in den Hauptstädten. Dort müssen die Entscheidungen getroffen werden.
Warme Worte, aber keine konkreten Beschlüsse in Sachen Ukraine-Hilfe, Klaus Remme berichtete aus Brüssel. Und in Moskau, da spielt der Kreml das US-Paket weiter herunter. Frank Eichmann.
Äußerst gelassen kommentierte der Sprecher von Präsident Putin heute die sehr wahrscheinlich gewordene Milliarden-Militärhilfe für die Ukraine. Aber auch äußerst ausführlich dafür, dass die Botschaft doch heißen soll, es wird gar nichts passieren. Dmitri Peskow in seinem täglichen Pressebriefing: Prinzipiell wird das die Situation auf dem Schlachtfeld nicht verändern. Die russischen Streitkräfte in der speziellen Militäroperation verbessern ihre Positionen und all das Geld und die Waffen für dieses Geld werden diese Dynamik nicht ändern, sondern nur zu neuen Opfern unter den Ukrainern führen. Es werden mehr Ukrainer ums Leben kommen. Offizielle aktualisierte Statistiken über die Zahl eigener Gefallener und Verwundeter veröffentlicht Russland jedoch weiterhin nicht, ebenso wenig wie die Ukraine. Außenminister Lavrov warnte heute einmal mehr, die westliche Hilfe für die Ukraine würde die USA und ihre Verbündeten an den Rand einer direkten militärischen Konfrontation bringen. Lavrovs Sprecherin Sacharowa ging auch heute die Wortgruppe ukrainische Regierung nicht über die Lippen. Wenig subtil sprach sie vom Kiewer Regime, den Terroristen oder auch von den Banditen von der Bankowa-Straße. An dieser Straße befindet sich in Kiew die Präsidialverwaltung von Wolodymyr Selenskyj. Dessen Friedensbemühungen vor dem Hintergrund der angekündigten neuen Militärhilfe ordnete die Sprecherin so ein. Da wird die Aufmerksamkeit abgelenkt, der internationalen Gemeinschaft der Eindruck und das Gefühl vermittelt, jeder im Westen warte angeblich nur auf eine friedliche Lösung der Situation und nur Russland wolle nicht, was der kollektive Westen da vorschlage. Und dann griff die Sprecherin des russischen Außenministeriums zu einer Argumentation, die wenigstens bis November noch häufiger aus Moskau zu hören sein dürfte, wenn das 41 Milliarden Dollar Hilfspaket am Dienstag wirklich auch den US-Senat passiert. Die Demokraten, also das Biden-Regime, wollen die Lage in der Ukraine bis zu den Wahlen verlängern und nicht zulassen, dass das Publikum versteht, dass das Ukraine-Projekt völlig zusammengebrochen ist. Und das andere politische Lage in den USA ist daran interessiert, den militärisch-industriellen Komplex finanziell zu unterstützen. Aber niemand spricht mehr über den sogenannten Sieg des Kiewer Regimes. Das ist längst vergessen. Sie verlängern lediglich die Agonie des Kiewer Regimes, um sich über Wasser zu halten. Eine Sicht auf den von Russland gestarteten Krieg, in der der angegriffene Staat, die Ukraine, gar nicht mehr als eigenes Subjekt auftaucht. Anders als die zur Schau gestellte Gelassenheit beim Hilfspaket fiel die Reaktion aus auf den Beschluss des Repräsentantenhauses, eingefrorene russische Gelder zu beschlagnahmen und sie der Ukraine zum Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Staatsduma-Chef Volodin warnte vor symmetrischen Entscheidungen Russlands, die vor allem Europa und Europas Wirtschaft verheerend treffen würden, sollte die EU ebenfalls russische Vermögenswerte beschlagnahmen. Denn in den USA gehe es um rund 5 Milliarden Dollar, so Volodin, in Europa hingegen um ein Vielfaches, über 200 Milliarden Euro eingefrorener russischer Vermögenswerte. Auch die Chefin der Europäischen Zentralbank Lagarde warnte, laut Financial Times, die US-Pläne würden gegen internationales Recht verstoßen und die internationale Ordnung brechen, deren Respektierung man doch von Russland erwarte.
So unterschiedlich können die Dinge also laufen. Da gibt es neue Hilfen und neuen Rückenwind für die Ukraine aus Washington. Nur der Rückenwind reicht noch nicht mal bis Brüssel. Wir haben es gehört, da mussten die EU-Außenminister passen. Und Moskau, auch das haben wir gerade gehört, nimmt das alles zur Kenntnis und streut fleißig Salz in offene Wunden. Über all das habe ich am Abend mit Ludmila Melnik gesprochen. Sie ist Ukraine-Projektleiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. Guten Abend, Frau Melnik.
Guten Abend.
Frau Melnik, wenn wir dieses Wechselbad der Gefühle nehmen, die USA helfen, endlich wieder der Ukraine, die Europäer in Brüssel reden aber nur und verweisen dann auf die Mitgliedstaaten in der EU. Wie erleben Sie das? Wie erleben das die Menschen in der Ukraine?
Ich glaube, mit Blick auf die EU, das ist nichts Neues. Man erwartet wirklich sehr viel von einzelnen Mitgliedstaaten. Das sehen wir an deutschen Diskussionen hier, dass es immer wieder um verschiedene Waffensysteme geht, die dann Deutschland an die Ukraine liefern kann. Mit Blick auf die USA muss ich schon sagen, dass es in der Ukraine eine sehr so hoffnungsvolle Stimmung herrscht. Es wird erwartet, dass die Waffen, die nun geliefert werden, es auch der Ukraine ermöglichen werden, sich effektiver zu verteidigen. und nicht länger einfach den russischen Beschüssen ausgeliefert zu sein. Und da rechnet man schon mit Raketen, mit einer größeren Reichweite, Luftverteidigungssysteme, die unglaublich wichtig sind. Aber wenn ich so zusammenfasse, dann würde ich sagen, so eine hoffnungsvolle Stimmung jetzt in der Ukraine.
Wie lange wird diese hoffnungsvolle Stimmung anhalten? Was glauben Sie?
Naja, das werden wir jetzt sofort sehen, wenn die Waffen in der Ukraine eintreffen und welchen Effekte sie dann sozusagen erreichen können. Bis jetzt muss man auch nicht vergessen, dass dieses Gesetz in den USA wurde ungefähr 8 Monate blockiert. Das heißt, die Ukraine hat ohne große Unterstützung der USA durchgehalten. Und das war schon sehr schwer für die Ukraine. Wir sehen, dass zum Beispiel Städte wie Kharkiv ständig beschossen wurde. Und jetzt gibt es halt diese Hoffnung, dass das hilft.
Nun sagen Sie selber, dass diese Hoffnung und dieser Optimismus, den diese Hilfe verströmt, natürlich damit steht und fällt, wann die Hilfe eintrifft und wie gut sie von der ukrainischen Armee genutzt werden kann. Deshalb meine Frage, wir haben es im Moment ja schon fast mit einem Stellungskrieg zu tun und das Missverhältnis zwischen den russischen Streitkräften und auch der Munition, die die Russen verschießen können, auf der einen Seite und den ukrainischen Soldaten und den Beständen, die dort noch sind, ist ja sehr krass zugunsten Russlands und zulasten der Ukraine. Kommt diese Hilfe noch rechtzeitig, die jetzt beschlossen wurde?
Ja, man muss auch nicht vergessen, wir haben damit angefangen, dass wir Helme an die Ukraine geliefert haben. Das heißt, diese Zeit musste auch die Ukraine dafür nutzen, um sich zu verteidigen, aber auch Kapazitäten aufzubauen mit Blick auf die Produktion, weil zum Beispiel auch bestimmte Waffen in der Ukraine produziert werden. Gleichzeitig wurde diese Zeit genutzt, und das muss man dann kritischer sehen, in verschiedene Staaten und auch eigene Produktion sozusagen hochzufahren oder einfach zu überprüfen, welche Munitionen und welche Waffen haben wir überhaupt in unseren Beständen. Dieses Kräfteverhältnis am Anfang war nicht sofort gleich zwischen Russland und der Ukraine. Und die Tatsache, dass die Ukraine 2 Jahre durchgehalten hat, ist schon bemerkenswert. Was die Russland aber macht, Russland versucht immer, die Ukraine als so einen schwachen Staat darzustellen, so dass, als ob die Ukraine nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen, so unfähig als ein Opfer, das nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und daher lohnt es sich nicht, weder Ressourcen noch Zeit in die Ukraine zu investieren. Und wir sollen dessen bewusst sein, dass Russland Desinformation betreibt und daher nicht in die Falle der russischen Propaganda tappen. Und wie gesagt, diese Kräfteverhältnisse können sich noch ändern. Und gleichzeitig sollte die Ukraine nicht alleine sein, sich gegen so einen Aggressor zu verteidigen, sondern gemeinsam mit Partnern, die dann die Ukraine unterstützen können.
Sie haben die Kommentare aus Moskau zu den jetzt beschlossenen Hilfen der USA schon angesprochen, Frau Melnyk. Diese Kommentare seit dem Wochenende, sie reichen von harmlosen, ich sag mal jetzt, Äußerungen, die da lauten, diese Hilfen ändern militärisch nichts, bis hin zu geschmacklosen Drohungen. Wenn etwa davon die Rede ist, jetzt würden noch mehr Ukrainer durch den Fleischwolf gedreht, so war zu hören. Wie bewerten Sie diese Kommentare aus Moskau? Ist das alles Propaganda?
Das ist typisch für die russische Narrative und überhaupt für den russischen Diskurs mit Blick auf die Ukraine. Würde man zum Beispiel jetzt einfach sich zur Aufgabe machen, alles zu übersetzen, was die russische Regierung oder russische Vertreter über die Ukraine sagen, dann glaube ich, würde man auch hier in Deutschland so Gänsehaut bekommen. Das ist eine reine Hasssprache, die gesprochen wird. Und zum Beispiel vor kurzem erwähnte Putin so eine Sanitärzone, die fälschlicherweise hier auch in Deutschland als Pufferzone oder Sicherheitszone übersetzt wurde, was auch nicht korrekt war. Der Begriff Sanitärzone bezieht sich tatsächlich auf einen Bereich, in dem menschliches Leben nicht vorgesehen ist. Das ist so eine der Bedeutungen. Und die zweite Bedeutung stammt aus den Zugfahrten der 90er Jahre. Und etwa eine halbe Stunde vor Ankunft und nach Abfahrt in größeren Städten wurden die Toiletten geschlossen, um zu verhindern, dass Abfälle die Sanitärzone verunreinigen. Und das lässt Rückschlüsse darauf zu, wie Putin die Menschen betrachtet, auch die Partner sozusagen der Ukraine. Daher können wir davon ausgehen, dass Putin hier eine Strategie der verbrannten Erde verfolgt, bei der es eben nicht um den Schutz von Menschenleben geht, sondern darum, die Ukraine als Staat zu zerstören und die Gebiete, die er anvisiert hat, zu annektieren. Und das sehen wir sehr deutlich jetzt am Beispiel von Kharkiv.
Eine Frage noch, wie soll man mit diesen russischen Narrativen, mit dieser russischen Propaganda umgehen? Ich meine, ich frage das deshalb, weil es auch in Deutschland viele Menschen gibt, die über teilweise zweifelhafte Portale so etwas lesen, so etwas aufnehmen und dann sagen, aha, so ist das also.
Wissen Sie, vielleicht ist es auch sogar unser Fehler, dass wir das als Propaganda bezeichnen. Russland versucht, eine parallele Realität zu schaffen. Das heißt, eigene Realität, die zukunftsprägend sein wird. Die nächsten Generationen werden vielleicht Europa ganz anders wahrnehmen und über diesen Krieg ganz anders reden. Zum Beispiel auch nicht über die Annexion der Krim. Was wir machen müssen, wir müssen unseren demokratischen Diskurs stärken, bewusst sein, dass das einfach eine parallele Realität ist und nicht diesen Narrativen nochmal sozusagen uns hier bedienen und stärken, sondern auch uns fragen zum Beispiel, wie war der Maidan? Weil eigentlich das ist ein sehr wichtiges Ereignis für Russland. Was wissen wir über den Maidan? Inwieweit war der Maidan der Revolution in den 90er, in den 80er Jahren sozusagen endlich, dass man versucht, irgendwie Parallelen zu Europa zu schaffen und nicht einfach in diesem Strudel der Propaganda versinken. Und ich glaube, das machen wir ständig.
Sagt Ludmila Melnik. Sie ist Ukraine-Projektleiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. Dankeschön, Frau Melnik.
Danke Ihnen.
Das Interview mit Frau Melnik haben wir am Abend aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema, denn der russische Angriff auf die Ukraine und nicht nur er hat schlagartig die Militärausgaben wieder nach oben getrieben, und zwar weltweit. Denn Spannungen in Südostasien, der neu entfachte Nahostkrieg, das sind weitere Gründe dafür, auf die das Friedensforschungsinstitut SIPRI verweist. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Am meisten Geld geben die USA, China und Russland für ihr Militär aus. Doch auch mit Blick auf die ganze Welt vermeldeten die Stockholmer Friedensforschenden einen neuen düsteren Rekord. 2023 stiegen die Militärausgaben der Länder zusammengenommen auf knapp 2,3 Billionen Euro an, wie SIPRI-Analyst Nantian erklärt.
The highest levels of spending and the fastest increase that
Dass die Ausgaben so hoch sind wie nie und so drastisch angestiegen, spiegelt die sich verschlechternde Lage auf der Welt wider. Staaten rüsten auf und setzen auf militärische Stärke statt auf Diplomatie. Sie wählen Wege, die zur Eskalation statt Deeskalation führen. Das ist sehr besorgniserregend für die ganze Welt. Infolge des Kriegs in der Ukraine haben viele europäische NATO-Länder wesentlich mehr in ihr Militär investiert als vorher. Auch Deutschland machte einen Sprung. Obwohl bislang nur ein kleiner Teil des schon vor 2 Jahren beschlossenen Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Verteidigung eingesetzt worden sei, sagt SIPRI-Experte Nantian. Falls Deutschland das 2%-Ziel der NATO wie geplant erreicht, liegt es wahrscheinlich künftig weltweit auf Platz 4 und hätte die mit Abstand größten Militärausgaben in West- und Mitteleuropa. 11 der 31 NATO-Länder erreichten im vergangenen Jahr das 2%-Ziel, 4 mehr als 2022. Auch Russland hat angekündigt, noch mehr investieren zu wollen. Das werde für die Ukraine zur immer größeren Herausforderung. Herausforderung, sagt Nantian. Denn die internationale Hilfe droht zu wackeln. Während Russland zuletzt knapp 6% seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben habe, waren es in der Ukraine 37%.
So you can see that the toll, the economic toll,
die wirtschaftliche Bürde des Kriegs ist viel höher für die Ukraine als für Russland. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie viel länger die Ukraine so viel Geld investieren kann, zumal der Bedarf noch weiter steigt. Wenn Länder kurzfristig ihre Militärausgaben erhöhen, übersehen sie laut den Stockholmer Friedensforschenden andere wichtige Bereiche wie die Gesundheit. Aber auch langfristigere Bedrohungen wie die Klimakrise, sagt SIPRI-Experte Nantian. 2023 war das wärmste Jahr, das wir erlebt haben, und März 2024 der wärmste überhaupt. Deshalb müssen Regierungen ein Gleichgewicht finden. Wie viel soll für das Militär und wie viel für die soziale menschliche Sicherheit ausgegeben werden.
Social human security.
Für die unmittelbare Zukunft sehen die Experten schwarz. Bei vielen Konflikten gibt es keine Aussicht auf eine baldige Lösung.
Die Rüstungsausgaben steigen weltweit wieder deutlich, Julia Weschenbach berichtete. Damit kommen wir zu den aktuellen Kurzberichten. Der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes hat seinen Rücktritt erklärt, Tim Aßmann.
Seine Abteilung sei der anvertrauten Aufgabe nicht gerecht geworden, schrieb Generalmajor Aharon Haliva in seinem Rücktrittsgesuch, das Israels Verteidigungsminister annahm. Haliva hatte als Chef des israelischen Militärgeheimdienstes schon kurz nach dem Terrorüberfall durch die Hamas am 7. Oktober die Verantwortung für den Anteil seiner Einheit am Versagen der israelischen Nachrichtendienste übernommen und seinen Abschied für einen Zeitpunkt angekündigt, an dem die militärische Lage das zulässt. Die konkrete Entscheidung zum Rücktritt kommt nun einen Tag nach der Veröffentlichung einer aktuellen Umfrage. In der Erhebung des israelischen Demokratieinstitutes erklärte eine Mehrheit der Befragten, dass nun der Zeitpunkt für Rücktritte im Zusammenhang mit Fehlern rund um den 7. Oktober gekommen sei. Neben Militärgeheimdienstchef Haliva hatten auch andere Entscheidungsträger in Israels Militär und Politik nach dem 7. Oktober angekündigt, später Verantwortung übernehmen zu wollen. Premier Netanyahu hat bisher keine eigenen Fehler eingeräumt. Israels Armee bereitet sich unterdessen offenbar weiter auf eine Offensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen vor und eine damit verbundene Evakuierung der Zivilbevölkerung dort. Der israelische Sender Kan meldet, die Armee wolle im südlichen und zentralen Küstengebiet des Gazastreifens eine Schutzzone für rund 1 Million palästinensische Flüchtlinge sowie 5 Feldlazarette einrichten. An der seit Monaten geplanten Offensive gegen Rafah gibt es erhebliche internationale Kritik, unter anderem aus Deutschland und den USA, weil Rafah mit Flüchtlingen überfüllt ist.
Im Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin haben Ankläger und Verteidiger heute ihre Eröffnungsplädoyers gehalten. Charlotte Voss.
Es war Wahlbetrug, sagte Staatsanwalt Matthew Colangelo im Gerichtssaal in Manhattan. Auf der Anklagebank der ehemalige US-Präsident Donald Trump. In seinem knapp 45-minütigen Eingangsplädoyer sprach Colangelo von krimineller Verschwörung und Vertuschung. Mit dem Ziel, kurz vor der US-Wahl 2016 Berichte über angebliche außereheliche Affären Trumps, unter anderem mit einer Pornodarstellerin, zu unterdrücken. Zahlungen im Kontext mit Schweigegeld sollen als Anwaltshonorar kaschiert worden sein. Die Anklage spricht von 34 Fällen gefälschter Unterlagen. Trump hörte zumindest äußerlich weitgehend ungerührt zu. Der heute 77-Jährige möchte im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden und hat auf nicht schuldig plädiert. Sein Verteidiger meinte zum Auftakt, der Fall hätte nie angeklagt werden dürfen. Er stellte seinen Mandanten als übermenschlich dar und nannte dessen einzigen Vertrauten und Anwalt Michael Cohen einen verurteilten Lügner. Im ersten Strafverfahren gegen einen ehemaligen US-Präsidenten stehen auch die Geschworenen stark im Fokus. Die 12-köpfige Jury muss ein einstimmiges Votum treffen. Ein Urteil könnte im Juni gefällt werden. Trump droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe. Rechtsexperten gehen allerdings eher von einer Geldstrafe aus.
Die EU-Kommission leitet ein Verfahren gegen die chinesische Plattform TikTok ein. Andreas Meyer-Feist.
Die EU-Kommission kritisiert das Bonusprogramm der TikTok Lite App, die noch nicht überall in Europa angeboten wird. Wer hier Videos schaut oder Freunde einlädt, wird dafür mit digitalen Punkten belohnt. Die können dann eingetauscht werden gegen Gutscheine oder Geschenkkarten. Der Dienst steht mit seinen verlockenden Möglichkeiten, an Geld zu kommen, in Verdacht, ein großes Suchtpotenzial zu entfalten. Die App merkt sich, wann und wie lange Nutzer hängen bleiben, und sie zeigt dann immer neue, ähnliche Inhalte an. Das EU-Gesetz über digitale Dienste verbietet jedoch ausdrücklich manipulative Praktiken, bei denen Nutzer auf Plattformen gehalten werden sollen. TikTok hat einen Tag lang Zeit, um auf die Vorwürfe zu reagieren und zu erklären, wie der Dienst gesetzeskonform gestaltet werden kann. Spätestens ab Donnerstag muss TikTok dann das umstrittene Punktesystem blockieren, um Suchtgefahren vor allem für Jugendliche effektiv auszuschließen.
Morgen will das Europaparlament über gelockerte Schuldenregeln in der EU entscheiden. Pünktlich dazu hat die EU-Kommission heute Daten vorgelegt, welche Länder gegen die jetzt geltenden Regeln verstoßen. Matthias Reiche.
Mit einer Neuverschuldung von 7,4% ist Italien der größte Problemfall. Das Defizit der Bundesrepublik, also das vor allem durch Kredite zu stopfende Haushaltsloch, betrug 2,5%. Außer Zypern, Dänemark, Irland und Portugal gaben alle anderen EU-Länder 2023 mehr Geld aus, als sie einnahmen. Wie sich aus den Daten von Eurostat auch herauslesen lässt, wiesen insgesamt 13 Mitgliedstaaten eine deutlich zu hohe Schuldenquote auf. auf. Allen voran Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien, deren Schuldenstand bis zu 160% über ihrer Wirtschaftsleistung lag. Gegenwärtig ist Brüssel dabei, die Schuldenregeln zu reformieren. Doch sollen die sogenannten Maastricht-Kriterien grundsätzlich weiterhin gelten. Danach soll die Gesamtverschuldung eines Landes bei höchstens 60% liegen. Deutschland liegt bei 63,6%. Gleichzeitig darf die jährliche Neuverschuldung eines Staates 3% seines Bruttoinlandsproduktes, also des Gesamtwertes aller erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen, nicht übersteigen.
Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es, und dennoch politische Handelstage gibt es immer mal wieder, so wie heute in Frankfurt. Sebastian Schreiber.
An manchen Tagen lässt sich an der Börse die Lage der Weltpolitik ablesen. Heute zum Start in die Woche hieß das, der Ölpreis hat nachgegeben. Auch Gold als sicherer Hafen für Anleger verlor deutlich an Wert. An den Aktienmärkten aber ging es bergauf. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Lage im Nahen Osten über das Wochenende immerhin nicht weiter eskaliert ist. Der DAX legte zum Start in die Woche zu um 0,7%. Die deutsche Leitbörse kletterte auf einen Stand von 17.861 Punkten. Tagesgewinner im DAX war die Aktie von Bayer. Der Konzern leidet zwar weiterhin unter den Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat, aber ein Analyst der US-Großbank JP Morgan sieht immerhin eine solide Geschäftsentwicklung. Die Bank hat das Kursziel bestätigt. Die Bayer-Aktie legte heute im DAX um fast 4% zu. Das ändert nichts daran, dass die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns so wenig wert sind wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Das wird ein Thema sein am Freitag auf der Hauptversammlung von Bayer. Der Konzern hat vorab die im März vorgelegten Geschäftsziele nochmals bestätigt. Zahlen zum ersten Jahresquartal dann will Bayer Mitte Mai vorlegen. Andere Konzerne öffnen die Bücher schon in dieser Woche. Die Berichtssaison läuft an. Da hat nach Börsenschluss etwa der Finanzdienstleister Hypoport Zahlen vorgelegt. Der Konzern aus dem SDAX hat seinen Umsatz in den ersten 3 Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 15% steigern können. Der Konzern verweist auf einen Schub im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung.
Sebastian Schreiber fasste den Tag an der Börse zusammen. Der Fall, über den wir jetzt berichten, ist durchaus spektakulär. Der Generalbundesanwalt hat 3 Deutsche festnehmen lassen. Sie sollen für die chinesische Staatssicherheit spioniert haben. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Mann im hessischen Bad Homburg und gegen ein Ehepaar aus Düsseldorf. Der Verfassungsschutz hatte die 3 schon seit längerem im Blick, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Nachmittag. Auch das erklärt die heutige Erleichterung über die Festnahme in Berlin. Und den Ärger auf chinesischer Seite. Aus Berlin, Steffen Wurzel.
Mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts äußerten sich zu dem mutmaßlichen Spionagefall. Justizminister Marco Buschmann von der FDP erklärte, wer in Deutschland für ausländische Geheimdienste tätig werde und rechtswidrig potenziell militärisch nutzbares Material exportiere, müsse mit einer harten Antwort des Rechtsstaats rechnen. Seine Parteikollegin Bettina Stark-Watzinger rief dazu auf, im Umgang mit China nicht naiv zu sein. Das zeige die Festnahme 3 Deutscher wegen mutmaßlicher Spionage für China. Eine noch kritischere Abwägung von Risiko und Nutzen ist bei der Zusammenarbeit gerade auch in Wissenschaft und Hochschulen nötig, so die Bundesforschungsministerin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD äußerte sich am Rande eines Treffens der Innenminister deutschsprachiger Länder in Basel. Dort sprach sie von einer erheblichen Gefahr für Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft durch chinesische Spionage. Und?
Ich bin sehr dankbar unseren Ermittlungsbehörden, erstmal dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dass er so wachsam war, dass das aufgefallen ist, und darf dem BKA dafür danken, dass die Durchführung der Maßnahmen und auch dem Generalbundesanwalt für das Verfahren, was er führt, das ist ein großer Erfolg unserer Sicherheitsbehörden zunächst.
Generalbundesanwalt Jens Rommel wirft den 3 Deutschen vor, als geheimdienstliche Agenten für die chinesische Staatssicherheit aktiv gewesen zu sein. Die 2 Männer und eine Frau sollen im chinesischen Auftrag Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft haben.
Das ist jetzt wirklich ein alarmierendes Zeichen und zeigt, dass wir da besser werden müssen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Cipelius. Innerhalb seiner Fraktion befasst er sich regelmäßig mit China. Erst Ende vergangener Woche ist Cipelius von einer Reise in die Volksrepublik zurückgekommen. Dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sagte er, es brauche in Deutschland mehr Bewusstsein für Spionageversuche aus China.
Wir als Fraktion, aber gerade auch ich, wir setzen uns ja auch schon länger auch für das Thema China-Kompetenz ein. Und da geht es auch ganz klar natürlich um den Bereich chinesischer Spionage. Und wir müssen da mehr Aufmerksamkeit bekommen und müssen uns natürlich auch breiter aufstellen.
Nach Angaben des Generalbundesanwalts halfen die Beschuldigten unter anderem dabei, einen militärisch nutzbaren Speziallaser nach China zu liefern, obwohl dieser Laser europäischen sogenannten Dual-Use-Einschränkungen unterliegt. Dual-Use-Güter sind Dinge, die man zivil, aber eben ausdrücklich auch militärisch nutzen kann. Wieso es den Ermittlungsbehörden nicht gelungen ist, die mutmaßliche Lieferung eines militärisch nutzbaren Hightech-Lasers nach China zu verhindern, bleibt bisher offen. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, sagte in Berlin:
Der im aktuellen Fall betroffene Bereich militärisch nutzbarer, innovativer Technologien aus Deutschland ist ein besonders sensibler Bereich. Umso wichtiger ist es, hier der Spionage so konsequent zu begegnen und diese zu unterbinden, wie es in diesem Fall auch gelungen ist.
Steffen Wurzel berichtete. Wichtig, aber auch schwierig, das ist der aktuelle Staatsbesuch von Bundespräsident Steinmeier ganz gewiss. Steinmeier ist 3 Tage lang in der Türkei, denn es gilt etwas zu feiern. 100 Jahre diplomatische Beziehungen mit der modernen Türkei, die Mustafa Atatürk nach dem Ende des Osmanischen Reiches gründete, die von Erdogan aber längst zu einer Autokratie umgebaut wurde. Wo also anknüpfen, um offenkundige Gegensätze zu überbrücken? Frank-Walter Steinmeier entschied sich für einen Bahnhof in Istanbul. Frank Kapellan mit der ganzen Geschichte.
Es war eine bewusste Entscheidung des Bundespräsidenten, seinen ersten Türkei-Besuch im Amt in Istanbul zu beginnen. Hier kann Frank-Walter Steinmeier an die besonderen Beziehungen beider Länder erinnern. Steinmeier besucht zunächst den Bahnhof Sirici. Nach dem Anwerbeabkommen von 1961 reisten von hier aus die ersten türkischen Arbeitskräfte nach Deutschland.
Dieser Ort war ein Ort von Hoffnung und von Angst vor dem Scheitern, ein Ort des Abschieds und ein Ort des Neubeginns für viele, die nach Deutschland gekommen sind als sogenannte Gastarbeiter. Viele haben Teile ihrer Familien dann in Deutschland zu sich holen können, sodass insgesamt jetzt mehr als 3 Millionen Menschen türkischer Abstammung in Deutschland leben.
Politiker, Kulturschaffende und Unternehmer mit türkischen Wurzeln begleiten Steinmeier. Viele erinnern sich daran, wie ihre Eltern von der Endstation des legendären Orient-Expresses aus in ein fremdes Land aufbrachen. So auch Christdemokratin Serap Güler, die sich ganz besonders darauf gefreut hat, zu diesem Bahnhof zu kommen.
Weil mein Vater 1963, Oktober, hier eingestiegen ist am Gleis, um nach Deutschland zu kommen. Es sollten ursprünglich 6 Monate sein, dann 2 Jahre und am Ende wurden es 58 Jahre.
Frank-Walter Steinmeier würdigt die Leistungen vieler Migranten. In Istanbul wird er von Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu empfangen, dass er den gerade wiedergewählten Oppositionspolitiker von der sozialdemokratischen Partei CHP 2 Tage vor Staatspräsident Erdogan trifft, gibt seinem Besuch gleich am ersten Tag eine politische Note. Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei, hatte Erdogan einmal gesagt, als er selbst Oberbürgermeister in Istanbul war. Jetzt sieht mancher in İmamoğlu einen Hoffnungsträger, vielleicht sogar den nächsten Präsidenten der Türkei.
Der Oberbürgermeister freut sich natürlich, dass er seine Aufgaben in dieser Stadt weiter erfüllen kann. Und er hat seine Hoffnung Ausdruck gegeben, dass er für diese Politik Unterstützung auch von der Zentralregierung bekommt.
Die deutsch-türkischen Beziehungen haben einen erneuten Tiefpunkt erreicht, seit Erdogan die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnete. Christdemokratin Serap Güler erwartet, dass Steinmeier solche Differenzen beim Namen nennt.
Ich glaube, es ist wichtig, unter Freunden offen zu reden. Und es ist bedauerlich, dass Erdogan die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnen kann. Aber bedauerlich ist eben auch, dass Erdogan in der Welt damit leider nicht alleine steht.
Nils Annen, parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungsministerium, macht sich keine Sorgen, dass der Bundespräsident nicht deutlich werden könnte.
Insofern glaube ich nicht, dass man den Bundespräsidenten in irgendeiner Art und Weise auffordern muss, hier Dinge anzusprechen. Das wird er schon tun.
Nutzen könnte Deutschland Erdogans Kontakte zur Hamas. Erst am Wochenende hat er den Auslandschef İsmail Haniyeh empfangen. Erdogan könnte als Vermittler gebraucht werden, um einen Waffenstillstand auszuhandeln oder auf die Freilassung israelischer Geiseln hinzuwirken.
Frank Kapellan berichtete. Und wir kommen zur Presseschau. Die Zeitungskommentare von morgen hat Dietmar Reiche zusammengestellt. Thomas Pelzer trägt sie vor.
Zum 12-Punkte-Programm der FDP-Spitze mit Forderungen nach Erleichterungen für die Wirtschaft und Einschränkungen bei staatlichen Sozialleistungen schreibt die Taz. Oh Gott, die FDP ist neoliberal. Sie will bei den Besitzlosen kürzen und zugunsten der Reichen umverteilen. Sie will diejenigen triezen, die selbst arbeiten, und diejenigen entlasten, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Aber war das nicht immer klar? Man hatte es vielleicht zu Beginn dieser Legislatur verdrängt und sich ein bisschen von der Selbstbeschwörungsrhetorik der Ampel als Fortschrittskoalition einlullen lassen. Diese Fassade einer Koalition ist mit dem Wirtschaftswendeplan der FDP endgültig gefallen. Die Zeitung Die Welt zeigt Verständnis für die Situation der Freien Demokraten. Im Angesicht drohender Wahlniederlagen besinnen sich die Liberalen auf das, was laut der Demoskopen ihre Kernkompetenzen sind: Wirtschaftsförderung, Steuerpolitik, Staatsfinanzen. Die Frage ist, ob die Wähler der Partei nach den milliardenschweren Subventions- und Umverteilungszugeständnissen an ihre rot-grünen Partner noch die nötige Glaubwürdigkeit beimessen. Der Münchner Merkur wertet das FDP-Papier als Kampfansage an den Kanzler. Jede einzelne dieser Forderungen böte Grund genug für die Aufkündigung der Koalition. So unüberbrückbar sind die Differenzen zu den Vorstellungen von Grünen und der SPD. Lindners 12-Punkte-Papier dokumentiert nichts weniger als den Wegfall der Geschäftsgrundlage der Ampel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist etwas milder in ihrem Urteil. Für die FAZ sind die Vorschläge ein deutliches Signal an die Koalitionspartner, dass sich etwas tun muss, nicht nur für die FDP, sondern für das Land. Es ist nicht besonders sozialdemokratisch, wenn man fürs Nichtstun ebenso viel oder sogar mehr bekommt als fürs Arbeiten. Es ist nicht grün, wenn Deutschland den Bach heruntergeht. Es sind nicht unbedingt rote Linien, welche die FDP jetzt aufzeigt. Es ist ein Weckruf. Wenn ihr die Ampel nicht hört, dann mag sich spätestens der Wähler daran erinnern. Zum Schluss ein Kommentar zum Türkei-Besuch des Bundespräsidenten. Eigentlich ist klare Kritik geboten, findet die Lausitzer Rundschau aus Cottbus. Aber der nicht gerade lupenrein demokratisch regierende türkische Staatschef Erdogan reagiert auf solche Töne uneinsichtig, beleidigt und mitunter aggressiv. Frank-Walter Steinmeier hat also seine Türkei-Reise mit allerlei Symbolen garniert. Dazu gehören Zeitpunkt, Dramaturgie, Besuchsorte und Gesprächspartner. Sie sollen seine Botschaften transportieren, noch bevor er überhaupt die ersten Sätze mit Erdogan gewechselt hat. Und diese Botschaften lauten: Die Lebenswirklichkeit der Menschen zählt, die Opposition hat verbriefte Rechte, Kritiker verdienen Gehör und der Rechtsstaat muss gewahrt bleiben.
Die Presseschau heute mit Thomas Pelzer. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht.